Wir haben es ja schon gehört aus dem kleinen Film. Wohnungen gehören nicht auf den freien Markt. Wohnungen und Grund und Boden gehört vergemeinschaftet und Firmen und Unternehmungen eigentlich auch. Ich selber habe mich sehr viel theoretisch und aber auch praktisch mit Genossenschaften und aber auch anderen alternativen Lebens- und Arbeitsformen beschäftigt. Ich bin, da höre ich aber auch auf, über mich zu erzählen, aufgewachsen, 24 Jahre lang in einer Arbeitergenossenschaftssiedlung, die 1917 mein Opa mitgegründet hat. Das ist meine praktische Erfahrung und es war nicht die schlechteste Wohnmöglichkeit, die ich ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1917 war ich noch nicht dabei. Das war mein Großvater. Ja, genau. Gemeinsam mehr erreichen habe ich einfach mal das Referat genannt. Es soll ja ein bisschen historisch gehen und aber auch ein bisschen ja, aufs Aktuelle dann kommen. Die Kenntnis über Genossenschaften scheint ja immer noch gering zu sein. Jedenfalls merke ich das, wenn ich über genossenschaftliches Wohnen, was ja in Berlin auch wieder ein Thema ist, spreche. Ja, dann ist ja das Geld weg, sagen alle, und das ist sehr viel zu teuer und so weiter. Gut, da können wir nachher drüber diskutieren. Ja, es ist schade, dass so wenig über Genossenschaften Bescheid wissen, weil mit der Rechtsform Genossenschaft kann man ganz vieles gründen, eben nicht nur Wohnungen, Betriebe, sondern auch anderes. Da komme ich noch drauf. Was in der Genossenschaft ist, hat sie ja auch schon ein bisschen erklärt. Ein Mann, eine Stimme. Heute kann es auch eine Frau sein, egal wie viel sie reingelegt hat. Zur Zeit meines Großvaters waren es wirklich nur die Männer. Und eine Genossenschaft ist halt ein Zusammenschluss von Personen, die gemeinsam mehr erreichen wollen, als sie alleine erreichen können. Ich werde in dem Vortrag ein bisschen auf die Geschichte der Genossenschaften eingehen und dann Position zum Genossenschaftswesen aus der Geschichte vorstellen, am Beispiel von Karl Marx und Luxemburg. Da gibt es natürlich noch viele andere. Und ich frage dann, wie es weitergeht mit der Genossenschaftlichkeit, mit der Wiederbelebung in den 70er Jahren, die Bedeutung nach der Wiedervereinigung und dann die aktuelle Ausdifferenzierung. Mindestens solange das überhaupt das kapitalistische Wirtschaftssystem besteht, aber auch schon vorher, gab es immer wieder Menschen, die Gegenmodelle entwickelt haben und eben ja, sich auf das gute Leben vorbereiten wollten. Man denke an die Utopien von Thomas Morus oder des italienischen Philosophen und Dichters Tommaso Campanella oder des englischen Frühsozialisten und Unternehmers Robert Owen, den wir hier haben, oder auch des französischen Gesellschaftstheoretikers Carl Fourier und seine politisch-ökonomische Pragmatik, die dann auch das Genossenschafts- und Konsumgenossenschaftswesen beeinflusst hat. Die moderne Genossenschaftsbewegung entwickelte sich mit der Herausbildung des frühindustrialisierten Systems und in den europäischen Ländern so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es gab ganz unterschiedliche theoretische und praktische Ansätze und auch die sozialistischen Genossenschaften, auf die ich mich im Folgenden vor allem beziehen werde, hatten kein einheitliches Modell. Stets wurden sie auch unterschiedlich beurteilt und kritisiert. Als Vater des Genossenschaftsgedankens wird immer wieder Hermann Schulze-Delitzsch genannt, der vor allem durch den Kapitalismus sich verschlechternde sozioökonomischen Bedingungen der handwerklich Beschäftigten im Auge hatte und dann Kredit-, Rohstoff- und Konsumvereine in Selbsthilfe gegründet hat. Ja, er wollte halt die Situation der Menschen damit verbessern. Tatsächlich wurde er zum Wegbereiter der mittelständischen Genossenschaften, die auch bis in die Gegenwart wirken. Er wird auch immer wieder gefeiert. Ähnlich Wilhelm Raiffeisen, der ebenfalls oft als Vater der Genossenschaften gefeiert wird. Er ging vor allem von christlichen Moralvorstellungen und karitativen Werten aus. Oftmals wird er auch ein Antisemit genannt, gerade in letzter Zeit, weil er eben gegen das Wuchertum vorgegangen ist. Und das hat er vor allem bei den Juden gesehen. Ohnehin wäre er eben, da er stringent christliche Werte vertreten hat, bei den Bäuerlichen auf dem Lande eben gescheitert und hat genossenschaftliche Kreditvereine gegründet. Ich werde die beiden Ansätze, obwohl sie ganz wichtig sind, jetzt ein bisschen vernachlässigen, weil mir geht es vor allem um die sozialistischen Genossenschaften, die meist Arbeiter und Handwerker, auch wandernde Handwerker der sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung, meist und mit unterschiedlichen Vorstellungen und politischer Reichweite. Ja, umstritten war auch die Position des Sozialdemokraten, Gründers der Sozialdemokratie, wird er auch genannt, Ferdinand Lassalle, der Präsident des Deutschen Arbeitervereins und Gründungsvater der SPD, ist ja SPD 150 Jahre, ist er ja gefeiert worden. Und er hat produktiv Genossenschaften mit Staatshilfe gründen wollen, die der Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes in politischer und materieller und geistiger Beziehung dienen sollten. Da er von der unumstößlichen Geltung eines ehernen Lohngesetzes ausging, das der Arbeiterklasse immer den vollen Arbeitstag vorenthält, also den kriegt er eben nicht voll entlohnt, sah Lassalle als einzige nicht illusionäre Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes, dass sich der Arbeiterstand durch freiwillige Assoziationen als sein eigener Unternehmer organisiert. Dabei setzte er, anders als der Schulze Delisch, auf die stützende und fördernde Hand des Staates im Interesse der Arbeiter. Die Forderung nach der Einrichtung von Produktivgenossenschaften fand schließlich auch den Eingang in das Godesberger Programm der SPD von 1875. Das können wir selber lesen. Damit hatte die Partei sich dann zumindest programmatisch entschieden mit dem Aufbau genossenschaftlicher Projekte befasst und wollte auch damit beginnen. Das Programm erntete harsche Kritik von Karl Marx und der hat in seinem, also in den Randbemerkungen zum Godesberger Programm, die manche vielleicht noch kennen, hat er das stark kritisiert und hat gesagt, dass die Sozialdemokraten damit vom Standpunkt der Klassenbewegung auf den Standpunkt der Sektenbewegung gewandelt sich hätten und lehnte damit zwar nicht die bestehenden Genossenschaften ab, aber wenn schon Genossenschaften gegründet werden, dann bitte unabhängig von jeder Staatshilfe und unabhängig von anderen Organisationen. Karl Marx und Friedrich Engels maßen den Genossenschaften also bestenfalls einen experimentellen Wert bei. Karl Marx schrieb, die Kooperationsfabriken der Arbeiter selbst sind innerhalb der alten Form das erste Durchbrechen der alten Form, obgleich sie natürlich überall in ihrer wirklichen Organisation alle Mängel des bestehenden Systems reproduzierten müssen, also innerhalb des bestehenden Systems, hat es keinen Sinn. Allerdings hat er dann 1864 im Gründungsdokument der ersten Internationale den Wert der Genossenschaften fast überschwänglich hervorgehoben. Der Wert dieser großen Experimente, schreibt er da, kann nicht überschätzt werden durch die Tat statt durch Argumente. Bewiesen sie, dass Produktion auf großer Stufenleiter und im Einklang mit dem Fortschritt moderner Wissenschaft vorgehen kann. Ohne die Existenz einer Klasse von Meistern, die eine Klasse von Händen anwendet, das um Früchte zu tragen, die Mittel der Arbeit nicht monopolisiert zu werden brauchen, als Mittel der Herrschaft über dem Mittel der Ausbeutung gegen den Arbeiter selbst. Damit hat er den schon gewissen, wenn auch experimentellen Wert beigemessen, aber trat gleichzeitig auch der Auffassung entgegen, dass kooperative Arbeit, also Genossenschaften, überhaupt geeignet wäre, die Lage der Arbeiter zu verbessern, weil ja, die Ausbeutung dennoch bleibt und die Wucht und das Elend kann nicht merklich erleichtert werden. Das gilt jedenfalls, so sagt er, solange es sich um gelegentliche Versuche vereinzelter Arbeiter handelt. Das hieß also, es müsste auf eine breitere Ebene gestellt werden. Rosa Luxemburg, ebenfalls Vertreterin des wissenschaftlichen Sozialismus, machte kompromisslos deutlich, dass es um die gänzliche Umbildung der herrschenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung geht, die nur durch Ergreifung der Staatsgewalt und niemals auf dem Weg der sozialen Reform im Schoße der heutigen Gesellschaft herbeigeführt werden kann. Also Reform oder Revolution hat sie klar entschieden und sie sagt, Produktivgenossenschaften inmitten der kapitalistischen Wirtschaft sind ein Zwitterding, eine im Kleinen sozialisierte Produktion bei kapitalistischem Austausche. Eine Einführung auf breiter Ebene auf dem Boden der gegenwärtigen Gesellschaft würde nach ihrer Meinung die Abschaffung des Weltmarkts und die Auflösung der bestehenden Wirtschaft in kleine lokale Produktions- und Austauschgruppen erfordern. Darin konnte sie denn keine soziale Reform erkennen, denn das setzte nach ihrer Meinung einen Rückgang von großkapitalistischer auf mittelalterliche Warenwirtschaft voraus. Die Genossenschaftlichkeit inmitten der kapitalistischen Produktionsweise war also inakzeptabel. Rosa war für klare Zielvorstellungen und Strategien, daher entwickelte sie kein Minimalprogramm wie die Reformisten und auch keine Übergangsforderung wie die Trotzkisten. Deutlich drückte sie das noch einmal am Gründungstag der KPD 1919 aus. Für uns gibt es jetzt kein Minimal- und kein Maximalprogramm. Eines und dasselbe ist der Sozialismus. Das ist das Minimum, das wir heute durchzusetzen haben. Also keine Experimente im Hier und Jetzt. Und August Bebel war ja auch ein Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus. Er lehnte an sich auch so ein Experiment ab, aber in seinem Buch Die Frauen des Sozialismus, was auch heute noch lesenswert ist für Männer und Frauen, hat er eine konkrete Utopie entworfen, die schon genossenschaftliches Handeln und viel mehr heraussetzt. Kann ich leider nicht alles ausführen. Ja, wie ging es dann weiter mit der Genossenschaftlichkeit in den 1860er und 70er Jahren? Oft in direktem Zusammenhang mit Streikaktionen als Form kollektiver Selbsthilfe, um entweder gewerkschaftliche Streikkassen zu entlasten oder die Streikenden dann in Bauausführungsgenossenschaften zusammenzuführen, damit sie die Arbeit fortsetzen können, ohne dem Unternehmer zu dienen. Und oft war auch die Erfahrung dann, dass es halt die Erwartungen an die besseren Arbeitsbedingungen nicht den demokratischen Strukturen der Betriebe, dass also diese Erwartungen nicht eingelöst werden und viele Genossenschaften sind eben aufgebaut worden und wieder gescheitert. Und die insgesamt wenig erfolgreichen Versuche haben dann dazu beigetragen, dass die Genossenschaftsbewegung eben auch an Bedeutung verlor. Damit einherging auch das Erstarken der Arbeiterbewegung, die eben auf den wissenschaftlichen Sozialismus sich vor allem bezogen hat. Aber das war bei den Konsumgenossenschaften ganz anders. Das ist ein Bild von Zille aus der Zeit. Sie haben also unmittelbaren Nutzen für die Verbraucher gebracht und haben dann dazu beigetragen, dass die Genossenschaften die dritte Säule der Arbeiterbewegung ist. Also die erste Säule Gewerkschaften, Partei und die dritte Genossenschaften. Und dadurch, dass die Konsumgenossenschaften gewachsen sind, immer mehr Menschen da eingekauft haben, konnte man auch die Bemerkungen, die er da macht, nochmal lesen, ist dann auch natürlich notwendig geworden, dass die eigenständigen Produktionsgenossenschaften zugenommen haben. Und 1931 besaß die Großeinkaufsgesellschaft GEG 31 Fabriken, die so groß waren wie die. Und in Berlin gab es damals keine einzige Brotfabrik, die nicht genossenschaftlich organisiert war. Das war also ein unheimlicher Aufschwung in den 20er Jahren. Das war ja selbst in meiner Kleinstadt der Fall gewesen. Und ganze Stadtteile und Siedlungen entstanden, wie auch bei uns die Gartenstadt, die Arbeitersiedlung genossenschaftlich. Und Genossenschaften versorgten die Bauern mit Saatgut und Vieh. Molkerei- und Winzergenossenschaften entstanden und die Volksbanken haben dann das notwendige Kapital eben verwaltet. Die Expansion der Genossenschaften in den verschiedenen Sektoren stabilisierte dann auch eine Vernetzung in der Weimarer Republik, also dass wirklich schon so ein Gedanke war, ja, man könnte das alles anders gestalten. Und dann hat es aber ganz schnell ein Ende gesetzt, weil das Hitler-Regime 1935 ein Gesetz über die Verbrauchergenossenschaften geschrieben hat, das wirtschaftlich gefährdete Konsumgenossenschaften und ihre Betriebe in ein neu gegründetes Gemeinschaftswerk der Deutschen Arbeitsfront überführte. Ja, das war also eine recht schwere Zeit. Die genossenschaftliche Utopie war dabei zum Teufel gegangen, schreibt ein anderer Genossenschaftsforscher. Es hätten sich aber auch einige das nationalsozialistische Gedankengut zu eigen gemacht und die Genossenschaften dann auch entsprechend in den Machtapparat mit einsortiert. Das war wohl ganz unterschiedlich, aber im Wesentlichen sind sie doch einfach dann weg gewesen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das natürlich auch die Ursache dafür, dass ja die Konsumgenossenschaften sich in normale Ladenketten mit eingeordnet haben. Ich habe nach dem Zweiten Weltkrieg selber im Konsum eingekauft, lange Jahre noch, und dann ist es irgendwann doch GEG geworden und man hat nicht mehr die schönen Büchlein gehabt, sondern es gab eben dann einfach erstmal Rabattmarken und dann gar nichts mehr. Ja, besser gestaltete sich das dann in der DDR. Da waren die Genossenschaften aktiv in die staatliche Planung mit eingebaut und es gab eben vor allem Landwirtschaftsgenossenschaften aber auch Handwerksgenossenschaften, gärtnerische Produktionsgenossenschaften, vor allem auch Arbeiterwohngenossenschaften. In der BRD hat es bis in die 70er Jahre gedauert, bis im Gefolge der Alternativbewegung auch die Genossenschaftsbewegung wieder entdeckt worden ist. Es entwickelte sich eine große Anzahl gemeinschaftlicher Arbeits- und Lebensformen, auch wenn sie sich nicht alle den Genossenschafts in die Rechtsform der Genossenschaft einreiben. Da streiten wir uns auch bei Versammlungen und Tagungen immer noch, ob das Genossenschaften sind, wenn sie jetzt ein selbstverwaltetes Konzept haben und ihr Kapital vergemeinschaftet haben oder ob sie eben die Rechtsform brauchen. Ja, und es wurde natürlich damals auch schon diskutiert, ob die Möglichkeit, dass man im falschen Leben ein richtiges aufbauen könnte, gegeben ist. Das kommt ja von Adorno. Kann er noch was dazu sagen? Es wird immer gesagt, Adorno hätte gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Er hat aber sehr wohl eingeräumt, dass man auch im Hier und Jetzt Experimente machen könnte. Und ich sage immer, ein Fenster aufmacht, um zu zeigen, dass auch was anderes möglich ist. Ja, die haben auch zum Teil in den 70er Jahren sich auf anarchistische Konzepte von Landauer und Kropotkin bezogen. Manche wussten es auch gar nicht. Das hat man dann erst gemerkt, wenn man sich näher damit befasst hat, dass dieses im Hier und Jetzt Fenster aufmachen, dass das eigentlich in 20er Jahren auch schon ein Konzept gewesen ist. Genau. Und manche sind dann auch eingegangen oder haben einfach, konnten nicht überleben, sich innerhalb der Marktwirtschaft nicht behaupten. Andere sind aber auch mit gleichberechtigten Mitgliedern, gibt es heute noch. Genau, zum Beispiel bei mir um die Ecke, die Regenbogenfabrik oder die Schäfereigenossenschaft, die sich die aus der Lehrlingsbewegung entstanden ist und sich 69 schon, 71 hat sie dann die EG gegründet, aber 69 schon gesagt hat, wir wollen zur dritten Säule der Arbeiterbewegung gehören, und die auch heute noch existiert, wenn auch in einer veränderten Form. Ja, nach der Wiedervereinigung hatte dann die Bundesrepublik, die Wiedervereinigte, plötzlich eine Unzahl von Genossenschaften. Und das war, da war sie gar nicht darauf vorbereitet. Das harte Klima der sozial- und wirtschaftspolitischen Restaurierungsprozesse in Gesamtdeutschland war offensichtlich für die vielen DDR-Betriebe beides nicht gewachsen. Es ist bereits in der zweiten Jahreshälfte 1990 haben die Produktionsgenossenschaften vor allem im Handwerk, aber auch sonst wie sich in privatwirtschaftliche Unternehmen umgewandelt oder sind auch kalt enteignet worden. Ihnen folgten dann zahlreiche LPGs und PGHs und geblieben sind etliche Wohnungsgenossenschaften, die wir bei uns in Berlin auch noch haben, wo man schon billig wohnen kann, aber das sind auch nicht so viele. Hier zum Beispiel eine Arbeitergenossenschaft, die in Brandenburg seit 1959 ist und noch existiert. Die Durchkapitalisierung der Gesellschaft und die sozialen Risiken, die Zentralisierung politischer Entscheidungen waren für die genossenschaftlichen Strukturen offenbar nicht damit zu vereinen, und befördert wurden dann vermögensgesellschaftlichen Gesellschaften, der Genossenschaftsgedanke trat in den Hintergrund, und ich finde, es war eine verpasste Chance. Wir haben 1991 ein Buch dazu gemacht, Selbstverwaltung in der Wirtschaft heißt es, und da haben wir noch ein Kapitel drin über den dritten Weg, den die DDR-Genossenschaften vielleicht gehen wollen. Da hat sich ja der Verein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens auch damit beschäftigt, und deshalb war es auch besonders schade, weil es war gerade wieder so ein Wiederaufkommen auch in der Bundesrepublik zu verzeichnen. Und es ging halt dann nicht weiter in der Alt-BRD und damit auch nicht in der DDR. Es gab noch ein paar große Tagungen dazu, aber da ist manches versäumt worden. Dann komme ich auch schon zum letzten Buch, zu der Ausdifferenzierung der Genossenschaften heute durch die Novellierung, Entschuldigung, des Genossenschaftsgesetzes in der BRD. Seit 2006 ist es nun auch möglich für kleine Genossenschaften die Rechtsform zu wählen. Das war vorher mal ein bisschen schwierig oder nicht möglich, und das hat dann doch noch einmal dazu geführt, dass eben auch kleinere Neugründungen sich als Genossenschaft gegründet haben, und auch 2017 ist dann ein Gesetz zum Bürokratieabbau und zur Förderung der Transparenz bei Genossenschaften, vor allem kleineren Genossenschaften, zugute gekommen. Da werden wir sicher in der Diskussion noch drauf zu sprechen kommen. Und gegenwärtig zeigt sich eben ein Trend zur Ausdifferenzierung von Genossenschaften, zur Vielfalt genossenschaftlicher Erscheinungsformen. Da gehören kleine und größere Banken und Kreditgesellschaften, aber auch Agrar- und Molkereigenossenschaften dazu. Und ein großer Boom sind Energiegenossenschaften, hier eine Frauenenergiegemeinschaft, die sich Windfang nennt. Und sie sagen, wir wollen selbst bestimmen, woher der Wind weht und das nicht immer uns von den Genossen sagen lassen. Deshalb machen wir eine Genossinnenschaft, haben sie die genannt. Ja, und die neu gegründeten Genossenschaften, auch im landwirtschaftlichen Sektor, die solidarische Landwirtschaft, die nehmen zum Teil auch den Selbsthilfegedanken, den die Urväter der Genossenschaften hatten, wieder auf und erweisen sich in vielfältiger Weise fortschrittsfähiger als manche andere Betriebe. Meist entstanden sie aus sozialen Bewegungen, zeichnen sich aber in letzter Zeit auch durch Professionalität der Arbeit aus und Sozialgenossenschaften gehören auch dazu, die dann halt die Solidarität der Mitglieder unterstützen. Erfolgreich sind besonders Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften neuerdings, also die an dem Gedanken der Konsumgenossenschaften, manche nennen sich auch so, oder kleine Dorfläden, die sich wieder Konsum nennen. Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften sind für Produzenten und Konsumenten gleich wichtig und bringen eben beide Parteien zusammen. Das heißt einerseits Kontrolle durch den kritischen Verbraucher, der will wissen heute, wo sein Essen herkommt und wo seine Energie herkommt und ob damit eben die Umwelt weiter belastet wird. Und dieser große Erfolg der Verbrauchergenossenschaften und der Wohnungsbaugenossenschaften, die überall auch wieder entstehen, der führt eben zur Neubelebung des Genossenschaftsgedankens. Und manche sprechen auch von einem Comeback der Genossenschaftsidee oder von einer neu entstehenden Genossenschaftsbewegung. Schauen wir, was aus der Genossenschaftlerei wird.